Ja, vielen Dank, Oliver. Und danke, dass du die Spitze diesmal weggelassen hast. Und vielen Dank aber vor allen Dingen Ihnen, dass Sie gekommen sind und sich meinen Vortrag anhören möchten über Fantasy, Märchen, Sagen, Mythen und was so deren gemeinsamen Grundlagen sind und wo deren Unterschiede liegen. Fantasy, Märchen und Sagen erzählen Geschichten, in denen das Übernatürliche vorkommt. Das ist ihre wichtigste Gemeinsamkeit. Wenn man Geschichten klassifiziert, ist das der Punkt, der Fantasy, Märchen und Sagen in der gleichen Gruppe zusammenfasst. In diese Gruppe des Übernatürlichen gehören auch noch andere Arten von Geschichten, aber um die soll es hier nicht gehen. Ich möchte mich mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten von vier der beliebtesten Erzählformen der Menschheit beschäftigen. Geschichten sind eines der ältesten Kulturgüter der Menschen. Geschichten erzählte man sich wohl noch, bevor die erste Melodie gepfiffen wurde und die erste Statuette geschnitzt worden war. Das Wort Geschichte kommt etymologisch von Geschehen, Geschichten berichten von Geschehnissen. Und zwar von wahren Begebenheiten über mehr oder weniger ausgeschmückte Berichte wahrer Begebenheiten bis hin zu komplett erfundenen Geschichten. Darauf weist schon der merkwürdige, doppeldeutige Gebrauch von Geschichte und Geschichten hin, den es so nur im Deutschen gibt. Die Geschichte berichtet, zumindest ist das ihr Anspruch, von den realen Ereignissen der Vergangenheit, wie Erdgeschichte, Geschichte des Lebens, Menschheitsgeschichte und so weiter, während Geschichten meist fiktional sind oder zumindest deutlich um Erfundenes angereichert wurden. Was man im Allgemeinen so kommunizieren kann, ist entweder Nonfiktion, also Bericht über Wahres, sollte zum Beispiel das sein, was meistens in der Schule erzählt wird. Und im Gegensatz dazu die Fiktion, die Geschichten. Auch hier haben wir schon eine erste mögliche Mischung. Die wahre Geschichte kann als wahr auftreten, muss es aber nicht sein. Und genauso können die Fiktion auch dazu benutzt werden, um viele wahre Sachverhalte darzustellen, wenn man nur an den Bildungsroman denkt. Die fiktionalen Geschichten lassen sich grob unterteilen in realistische und in fantastische. Auch das wieder mit der Einschränkung, dass in den realistischen Geschichten fantastische Elemente drin vorkommen können oder dass fantastische Geschichten einen ziemlich starken Bezug zur Realität haben und nur hin und wieder in Richtung Fantastik ausbrechen. Das Fantastische lässt sich auch wieder zweiteilen in Metaphysisches und Nicht-Metaphysisches. Metaphysik, das ist die Lehre von dem, was hinter der Physik, was hinter der realen Welt liegt. Metata physica ist hinter der Physik stehend. Das ist also Übernatürliches. Aber fantastische Geschichten müssen natürlich nicht nur Übernatürliches sein, die können auch ganz im Realen verhaftet bleiben, nur vielleicht extrapolieren in die Zukunft, in dem Science Fiction erzählt wird. Science Fiction sind Geschichten von Dingen, die noch nicht möglich sind, prinzipiell aber möglich sein könnten, egal wie abgedreht es auf den ersten Augenblick erscheinen mag, zum Beispiel das Beamen in Star Trek. Das ist, wenn man die theoretische Physik zu Rate zieht, nicht völlig ausgeschlossen. Es ist zwar kaum denkbar, dass es jemals funktionieren wird, weil wenn es funktionieren würde, würde es unglaubliche Rechenkapazität verlangen, aber es ist nicht prinzipiell ausgeschlossen. Wohingegen Metaphysisches eine Glaubensfrage ist. Ob man an Übernatürliches, an Engel und so weiter glaubt, das kann ja durchaus wahr sein, aber es ist nichts, was sich beweisen lässt. Zweites Bereich nicht metaphysischer, fantastischer Geschichten ist teilweise der Horror. Viele Horrorgeschichten kommen völlig ohne Untote, Dämonen und sonst was raus und beziehen ihren Schrecken aus realistischen Ereignissen, die erzählt werden. Aber wir befassen uns jetzt mit den fantastischen Geschichten metaphysischer Art, wie Fantasy, Märchen, Sagen, wiederum Horror teilweise. Und es gibt auch eine ganze Menge anderer Sachen. Und hier wird die Trennschärfe immer schwächer. Es gibt ganz viele Überlappungen. Das geht hier rein, das geht da rein. Horror und Fantasy haben ganz viel miteinander gemeint. Märchen ist ein bisschen herausgehoben. Das hat noch am wenigsten mit den anderen gemeint. Aber es gibt jede Menge Überlappungen. Und was wozu gehört, ist oftmals mehr eine Geschmacksfrage, denn irgendetwas, was sich intersubjektiv nachvollziehbar kommunizieren ließe. Der Stammvater aller metaphysischen Literatur ist der Mythos. Wir haben hier das Übernatürliche, denn alles hat mit dem Mythos begonnen und selbst nicht-metaphysische Spielarten der Fantastik wie Science Fiction und Horror stammen von mythologischen Traditionen ab. In der Gruppe der metaphysischen Literatur nehmen Fabeln, Satiren und Märchen vielfache Anleihen beim Mythos. Die Sagen weisen einen sehr großen Bereich aus, den sie mit dem Mythos gemeinsam haben, und sie entwickelten sich in der Regel direkt aus mythischen Motiven. Das Märchen ist mit dem Mythos verwandt, deckt sich mit ihm aber deutlich geringer als mit der Sage. Und die Fantasy als vergleichsweise junges Genre des Geschichtenerzählens leitet sich ebenfalls direkt aus dem Mythos ab und weist bis auf einen entscheidenden Punkt sogar die größte Verwandtschaft zum Mythos auf. Am Anfang war der Mythos. Der Mythos ist eine Geschichte, denn nichts anderes bedeutet dieses altgriechische Wort, Geschichte. Allerdings ist der Mythos nicht irgendeine Art von Geschichte, sondern er war die Geschichte überhaupt. Der Mythos erzählte die Geschichte, die die Welt erklärte, zumindest zu der Zeit, als man an ihn glaubte. Eine einheitliche Definition von Mythos ist nicht zu finden. Die meisten Leute, die sich mit dem Mythos beschäftigten, kamen denn auch zu der Einsicht, dass exaktes Definieren wohl nicht möglich ist. Aber er lässt sich zumindest einigermaßen zuverlässig charakterisieren. Literaturwissenschaftlich gesprochen war und ist der Mythos immer schon eine Erzählung, die mittels symbolischer Begrifflichkeit die Welt in ihrer materiellen, vor allem aber auch ihrer spirituellen Verfasstheit als Ganze und in ihrer Ganzheit zu erklären versuchte. Obwohl Mythen aus unserer heutigen Sicht eindeutig fantastisch und übernatürlich sind, wurden sie zu ihrer Entstehungszeit als wahr betrachtet. Der Mythos, so Mircea Eliade, spricht nur von Realitäten, von dem, was sich real ereignet. Was heißt das? Die Welt ist riesig und komplex und das war sie auch schon zu der Zeit, als der Mensch noch vor dem Lagerfeuer saß und nicht mehr von ihr kannte, als sich in einem Umkreis von 10 Tagesreisen zu Fuß besuchen ließ. Aber auch diese kleine Welt hielt Wunder über Wunder bereit. Woher kamen und woher gingen die jagdbaren Tiere? Würden Korn und Beeren auch im kommenden Frühjahr wieder wachsen? Woher kamen die Kinder des Stammes und wohin gingen die Alten, wenn sie starben? Es waren die gleichen Fragen, die wir uns heute noch stellen, und der Mythos beantwortete sie dadurch, dass er sie mit Symbolen versah. Die Symbole standen für alles, was man sich nicht unmittelbar erklären konnte, und machten die Welt so verstehbar. Götter, Geister und beseelte Kräfte hielten die Welt zusammen und ließen das Leben leben. In Prähistorie und Antike war der Mythos ein Mittel zur symbolisch vermittelten Welterklärung, der von fabelhaften und magischen Dingen in vergangenen Zeiten oder außerhalb der realen Welt berichtete. Er hatte den Anspruch, den metaphysischen Überbau der Realität zu erklären und die Menschen einerseits durch die Erzählung in das größere Ganze des materiellen wie des spirituellen Kosmos einzubetten und sie andererseits durch den metaphysischen Verweis mit ihrer beschränkten Lebenssituation zu versöhnen. Der Mensch stand ohnmächtig vor Leid, Krankheit, Tod und vielen unerklärlichen, angsterzeugenden Veränderungen. Aber die Gedankenbilder und Symbole des Mythos erklärten zumindest, warum das so war. In dieser Hinsicht war der Mythos immer auch Therapie. Wichtig ist dabei, dass das mythische Denken, also das Denken in Begrifflichkeiten, die dem Mythos und der Mythologie entspringen, nicht einfach eine Erzählung ist, sondern mit dem ausgesprochenen Wort einen Wahrheitsanspruch verbindet. Die Erzählung bezieht sich auf die Wirklichkeit und vermittelt einen Sinn. Was der Mythos erzählt, ist wahr und er wirkt nur, wenn man daran glaubt, dass er wahr ist. Alle anderen Formen der Mythenlektüre sind nicht mehr als ethnografisches Interesse. Aus diesem Grund wird der Mythos auch als vorwissenschaftliches Gegenstück zur Wissenschaft bezeichnet. Anders als Wissenschaft sagte der Mythos aber nicht nur, was ist, sondern auch, warum etwas ist, wie es ist. Das ist der Grund, warum Mythen Sinn zu stiften vermögen. Wissenschaft aber nicht. Zumindest nicht aus eigener Kraft. Der Mensch ist aber nun nicht nur Beobachter der Welt, sondern er ist Teil von ihr. Wie aber kann er teilhaben an den wunderbaren und mächtigen Dingen, die der Mythos erzählt? Offensichtlich steht er nicht in unmittelbarer Verbindung mit den Göttern. Aber zwingend ist es ja nicht, dass der direkte Kontakt ausgeschlossen ist. Wenn schon die normalen Männer und Frauen am Lagerfeuer, auf dem sumerischen Weizenfeld oder dem griechischen Marktplatz nicht selbst mit den Göttern und anderen Mächten kommunizieren konnten, so hatten dies doch vielleicht die Vorfahren getan. Jedes Dorf und jede Stadt hat einen geschichtlichen Hintergrund, der über die Generationenfolge hinweg weitererzählt wurde. Und nichts lag näher, als die langweiligen, die unerklärlichen und die vergessenen Punkte in der Vergangenheit mit Ereignissen aus dem Mythos zu verbinden und sie so spannender zu machen und zu erhöhen. Das war die Geburtsstunde der Sage. Die Sage ist laut Grimmschem Wörterbuch die Kunde von Ereignissen der Vergangenheit, welche einer historischen Beglaubigung entbehrt. Und sie wird von den Gebrüdern Grimm als naive Geschichtserzählung und Überlieferung definiert. Auch die Sage erhebt also den Anspruch, von wahren Ereignissen zu berichten, ganz wie der Mythos. Sagen sind dem Mythos relativ eng verwandt, aber sie sind in allen Belangen weniger kraftvoll als Mythen. Sie erzählen von angeblich wahren Ereignissen, aber sie versuchen nicht, durch die Erzählung die Welt zu erklären. Sie vergewisserten die Zuhörerschaft aber wenigstens darüber, dass sie auf eine großartige Vergangenheit zurückblicken können, denn zu ihrem Entstehungszeitpunkt waren die Sagen eine nationale Angelegenheit und eine regionale Nation gab es noch nicht. Griechen erzählten sich griechische Sagen, Wikinger erzählten einander nordische Sagen und Bücher mit Sagensammlungen aus aller Welt, wie wir sie unseren Kindern vorlesen, die gab es nicht. So stellten Sagen zwar einen direkten Bezug zur Zuhörerschaft her, aber sie setzten den welterklärenden Mythos voraus und legten mehr Wert als der Mythos darauf, auch zu unterhalten. Niemand brauchte einer Gruppe griechischer Knaben zu erklären, dass Zeus das Wetter und Poseidon die See beherrschte und dass mit beiden oft nicht gut Kirschen essen war. Die Sage konnte also bedenkenlos Geschichten berichten, in denen die Helden zu Wasser und zu Land entsprechend von dem göttlichen Götterpaar gebeutelt wurden. Die Geschichte nutzte das aber eher als Spannungsmoment, als dass die Wirkung von Naturgewalten direkt erklärt werden sollte. Eher als die Welt sollte die Sage den Menschen erklären. Sagen weisen also ein psychologisches Moment auf. Typische Inhalte von Sagenstoffen sind menschliche Eigenschaften wie Mut, Feigheit, Liebe, Hass. Man denke nur an die Nibelungensage, die keinerlei menschliche Niedertracht ausspart. Damit bekommt Damit kommt durch die Sage ein moralisches Moment herein, das im Mythos viel weniger behandelt wird. Der Mythos erzählt, warum die Welt ist, wie sie ist, aber er urteilt nicht darüber, ob es gerecht ist, dass die Götter das Getreide wachsen oder nicht wachsen lassen. Die Götter und das Schicksal, die sind halt so. Der Mensch in den Sagen aber wird nach moralischen Maßstäben beurteilt und geschildert. Zwar ist er auch oft tragischerweise Unglücken ausgesetzt, an denen er keine Schuld trägt, so wie Ödipus seinen Vater tötet und die Mutter heiratet, ohne dass er etwas davon ahnt. Aber neben aller menschlichen Tragik, in der noch viel vom tröstenden Moment des Mythos steckt, stellen die Sagen den Menschen doch auch mit allen Schwächen und Stärken dar. So porträtieren die politischen Kämpfe der Griechen bei der Belagerung Trojas oder der Germanen im Sagenkreis der Nibelungen menschliche Eitelkeiten sehr genau und die beklagenswerten Opfer sowie manchmal das grausige Schicksal der Täter weisen eindeutig die moralische Schuld zu. Aber meiner Meinung nach kommt in den Sagen im Gegensatz zum Mythos eben auch erstmals der Unterhaltungswert von Erzählungen zum Ausdruck. Sagen wollen nicht nur die Zuhörerschaft mit ihrer Vergangenheit verbinden und nicht nur von menschlichen Schwächen und Stärken erzählen, sie wollen auch unterhalten und zeigen diese Unterhaltungsfunktion deutlich in unglaubhaften Übertreibungen. Die Sage vom Trojanischen Krieg ist, wenn man mal von den Interventionen der Götter absieht, selbst heute noch ziemlich glaubwürdig, und Heinrich Schliemann hat mit der Ausgrabung Trojas eindrucksvoll bewiesen, dass alte Sagen wahre Kerne besitzen können. Aber schon die Geschichte von der Rückfahrt des Odysseus aus eben diesem Krieg scheint mir selbst für das damalige Publikum im alten Griechenland in Teilen völlig unglaubwürdig. Viele Menschen mögen ja noch an Meerungeheuer und Sirenen geglaubt haben, aber grenzdebile Zyklopen, die mit den Worten »Niemand hat mir etwas angetan« um Hilfe rufen, die sind zeitgenössischer Slapstick und hatten schon damals reine Unterhaltungsfunktion. Auch die Geschichte, dass Herakles das gesamte Himmelsgewölbe getragen habe, wird wohl niemand, auch damals nicht, als Tatsachenschilderung verstanden haben. Sagen entstammen der Tradition der mündlichen Überlieferung und weisen meistens keine einzelnen Autoren auf. Selbst bei den berühmten homerischen Sagen Ilias und Odyssee ist äußerst fraglich, ob sie auf einen Autoren namens Homer zurückzuführen sind. Aber immer sind Sagen auch fantastische Geschichten, denn sie sind mit der Vorstellung des Außergewöhnlichen eng verbunden. Die historischen Kerne, so es denn überhaupt konkret zuortbare gibt, die werden in der Sage ausgeschmückt und um fantastische Elemente ergänzt. Nicht nur die Kämpfe, Leiden, Opfer und Siege werden größer und länger, als sie es in Wirklichkeit waren, auch eindeutig unmögliche Dinge kommen hinzu. Magie, übermenschliche Kräfte, dämonische oder göttliche Interventionen. Trotzdem behielt die Sage im Kern den Anspruch bei, tatsächlich Geschehenes wiederzugeben, wenn auch mit ordentlicher künstlerischer Freiheit. Das Sagenpublikum wusste dies und akzeptierte es, glaubte aber an den Kern des Erzählten. An den glaubt beim Märchen niemand, auch wenn das Märchen in seinen sagenhafteren Versionen inhaltlich der Sage nahestehen kann. Märchen ist eine Verkleinerungsform des Wortes mehr, was so viel wie Nachricht, Bericht oder Botschaft heißt und also eigentlich einen wahren Sachverhalt meint. Aber schon die Verkleinerung, der Diminutiv, zeigt, dass solche Geschichten in einem bestimmten Sinn unwahrscheinlich sind oder wirken. Ebenso wie das Stündchen sich zwar auch eigentlich auf 60 Minuten bezieht, aber in gewissem Sinne eine ungefähre Angabe eines angenehmen Zeitvertreibs bezeichnet, so bezieht sich auch das Märchen auf eine nicht ganz ernstzunehmende Mär oder Nachricht. Deshalb definiert das Grimmsche Wörterbuch denn auch
mehr in der Bedeutung als im Gegensatz zur wahren Geschichte stehend. Märchen, welche allen Völkern in ihrer Kindheit die wahre Geschichte ersetzen und sie zu kriegerischen Taten begeistern. Mythen, Sagen, aber auch Fantasy und Science Fiction sind natürlich ebenso offensichtlich unwahr. Offensichtlich zumindest heutzutage. Trotzdem lässt sich das Kriterium offensichtliche Unwahrheit zur Beschreibung des Märchens verwenden, denn anders als im Fall von Sage und Mythos herrscht zwischen Erzählern und Publikum im Vorhinein Übereinstimmung, dass das Märchen nicht wahr ist, sondern dass es der Unterhaltung und oder der Darstellung einer Lehre oder Moral dient, die mit dem Mittel der krassen, inhaltlich unwahren Behauptung aufgestellt wird. Dass ein Wolf nicht sprechen kann, er keine Häubchen trägt und sich auch nicht als Großmutter ausgeben kann, und dass man ihm auch nicht, wie in einem anderen Märchen erzählt, den Bauch aufschneiden kann und lebende Geißlein dort herausholt und durch Wackersteine ersetzt, ist es derart offensichtlich, dass es keiner Erklärung bedarf. Aber es gibt auch in Anbetracht weniger naiver Märchen keine Männchen, die sich selbst in zwei Stücke reißen, und dass der Teufel eine Großmutter hätte, ist auch nicht Glaubensinhalt irgendeiner Religion. Selbst der Vogel Phönix, der auch Bestandteil einer Sage ist, ist im gleichnamigen Kunstmärchen von Hans Christian Andersen kein Wesen, von dem Publikum oder Erzähler annehmen, dass es existiert, sondern der Phönix ist in diesem Fall für alle Beteiligten eindeutig ein Sinnbild für die Poesie. Mythen und Sagen aber behaupten, Wahrheit zu berichten. Und Fantasy und Science Fiction beanspruchen werkimmanente Wahrheit. Sie sagen zwar nicht, dass sie wahre Begebenheiten berichten, aber ihre Geschichten behaupten, als Geschichte so passiert zu sein. Während beim Märchen vom Wolf augenzwinkernd und vom Phönix metaphorisch erzählt wird. Doch abseits des recht klaren Charakteristikums, dass das erwachsene Publikum der Märchen nicht annimmt, dass sie wahr sind, wird es schwierig, das Märchen zu definieren. Übrigens glaube ich persönlich auch nicht, dass die Kinder, denen Märchen erzählt werden, sehr lange an den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten glauben. Mein Sohn pflegte mich schon als Fünfjähriger als Captain Blaubär zu bezeichnen, wenn ich ihm ernsthaft mit Märchen kommen wollte. Neben der offensichtlichen Unwahrheit weisen Märchen jedoch eine große Heterogenität auf und haben mancherlei Berührungspunkte mit anderen Erzählformen, die zudem mal zu den Märchen gerechnet werden, mal aber ebenso auch von ihnen unterschieden werden. Schon die Herkunft ist uneinheitlich, denn es gibt Märchen, die wie Sage und Mythos der mündlichen Erzähltradition entstammen, wie Volks- und Kindermärchen beispielsweise. Aber es gibt auch die Kunstmärchen aus der Feder einer bestimmten Autorin, eines bestimmten Autoren. Und auch diese Begrifflichkeit ist nicht trennscharf, denn erstens hat Kunstmärchen nichts mit Kunst im Sinne von künstlerischer Qualität zu tun, und zweitens sind viele Kunstmärchen dem Volksmärchen entlehnt und können auch ausdrücklich als Kindermärchen verfasst worden sein. Es lassen sich allenfalls einige typische Merkmale festhalten, die helfen, das Erzählphänomen Märchen etwas besser zu verstehen. Erstens ist das die offensichtliche Unwahrheit, die ich schon erwähnt habe, und die bei Erzählenden wie Publikum vorausgesetzt wird. Typischerweise sind Märchen zweitens innerhalb eines Kulturkreises auch nicht zeitlich und örtlich festgelegt. Zwar erzählte man sich im Badischen nicht unbedingt Geschichten über einen Jungen namens Ali Baba und die 40 Räuber, ebenso wenig wie Wölfe und Mädchen mit roten Kappen zum Inventar der Oasen Saudi-Arabiens gehörten. Aber Sagen und Mythen sind meist deutlich zeitlich und örtlich bestimmt, während es vom Märchen heißt, es war einmal. Drittens treten die Märchen fast ausschließlich in kurzer Prosaform auf, während andere metaphysische Literatur meist deutlich länger ist, bis hin zu mehr als 20 Büchern in Robert Jordans Wheel of Time-Zyklus. Viertens werden meist die Themen Gut und Böse behandelt und treten dabei ganz trennscharf auf. die böse Schwiegermutter, die gute Stieftochter und so weiter. Das Gleiche wird zwar oft von moderner Fantasy behauptet, das ist aber Unsinn. Und im Mythos herrscht, wie gesagt, Neutralität, während die Sage, vielleicht aufgrund ihres wahren Kerns, eine Vielzahl von Grautönen und Schattierungen bietet. Schließlich weisen Märchen oftmals eine Moral auf. Gerade weil sie gerne Gut und Böse als Schwarz und Weiß behandeln, zeigen viele Märchen mit dem Holzhammer, was passiert, wenn man böse ist. Man wird erschossen, ertränkt, verbrannt oder wenigstens der Lächerlichkeit preisgegeben und die armen Opfer leben glücklich und zufrieden und noch heute, so sie nicht gestorben sind. Doch diesen Gleichnischarakter teilt das Märchen mit Fabel und Schwank, sodass er zur Charakterisierung nicht so gut taugt. Sicherlich werden Kindermärchen auch mit pädagogischem Ansatz erzählt, ebenso wie die Fabel. Aber das definiert sie eben in keiner Weise, sondern weist nur auf die Überlappungen hin. Überlappungen, die auch aus dem Märchen herausführen und die, wenn wir schon von Moralität sprechen, auch bewusst angelegt wurden, und zwar in vielen Kunstmärchen. Die Romantik nahm oftmals Märchenstoffe auf und überführte sie in Kunstmärchen, die eine bestimmte, oft sehr anspruchsvolle Moral veranschaulichen sollte. Etwa bei Herder, Goethe, E.T.A. Hoffmann und anderen. Diese Form des Märchens hat trotz märchentypischer Bilder und Personen nichts mehr mit Naivität oder Derbheit zu tun, sondern versucht, komplexe Ideen und Ansichten mit Stilmitteln des Märchens anschaulich zu machen. Die Fantasy schließlich ist im Vergleich zu Mythos, Sage und Märchen eine ganz neue Kunstform, zumindest wenn man sich auf die moderne Fantasy beschränkt, die im späten 19. Jahrhundert entstanden ist und ihren mittlerweile klassischen Formen High Fantasy und Sword and Sorcery erst seit den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts existiert. Also seit J.R.R. Tolkien und Robert E. Howard's Conan. Aber eigentlich ist Fantasy viel weiter zu fassen und beinhaltet dann Märchen, Sagen und in gewisser Weise zumindest sogar Mythen. Fantasy ist das Genre, dessen zentraler Inhalt die Annahme des faktischen Vorhandenseins und Wirkens übernatürlicher Kräfte oder Wesen ist. Das als Fiktion auftritt, als Fiktion auch verstanden werden soll und muss. Die entscheidende Bedingung meiner Definition von Fantasy ist neben den übernatürlichen Geschehnissen, dass die Geschichten und Erzählungen eben solches sind. Geschichten. Geschichten, die keinen nach außen weisenden Anspruch auf Wahrhaftigkeit erheben. Einzig innerhalb der Geschichte, und auch das ist eine Bedingung von Fantasy, die nun das Märchen und die Fabel wieder ausschließt, innerhalb der Geschichten gibt es den Anspruch auf Wahrhaftigkeit. Wahr sind die Erzählungen in dem Sinne, dass das Erzählte als real präsentiert wird und Ansprüchen an werkimmanente Konsistenz und Folgerichtigkeit genügt. Was der Autor, die Autorin da erzählen, ist innerhalb der Geschichten wahr und entspricht den Gesetzmäßigkeiten der erfundenen Welt. Wahrhaftigkeit und Folgerichtigkeit lassen sich zur Ernsthaftigkeit zusammenfassen und Ernsthaftigkeit ist vielleicht die beste Umschreibung für den Wahrheitsanspruch der ganzen fantastischen und übernatürlichen, also unwahren, Themen und Ereignisse in der Fantasy. Ist diese Ernsthaftigkeit nicht gegeben, handelt es sich nicht um Fantasy. Das gilt auch für humoristische Fantasy. Geschichten wie der Scheibenweltzyklus von Terry Pratchett oder Computerspiele wie Simon the Sorcerer sind Fantasy. Sie erzählen zwar Geschichten, deren Sinn in erster Linie darin besteht, zu amüsieren, doch die Geschichten selbst spielen in Welten von innerer Konsistenz und mit dem Anspruch, als Welt oder Universum ernst genommen zu werden. Ganz wie Mittelerde oder auch Hogwarts als Teil unserer Welt. Anders ist dies bei Werken, die wirklich nur Parodie sind, etwa Lord of the Rings oder Barry Trotter. Und eben bei Märchen und Fabel. Die Fantasy ist zwar ein junges Genre, aber sie schließt sehr unmittelbar an den Mythos an. Erstens bedient sie sich bei ihm in Form einer Fundgrube der Bilder und Metaphern. Es ist auch in der modernen Fantasy kaum eine Figur zu finden, die nicht in den alten Mythen auftaucht. Seien dies Drachen bei Harry Potter, Zwerge in Mittelerde, lebende Mumien bei Conan, Pegasi in Erl, Riesen bei Thomas Covenant, alles ist in den Mythen schon einmal da gewesen. Wichtiger aber ist der Mythos auch für die Fantasy zweitens in seiner sinnstiftenden Funktion. Das heißt nun nicht, dass moderne Fantasy funktional mit einem Welterklärungsanspruch und also wie ehedem als Sachtext aufträte. Das geht nicht mehr. Es heißt aber, dass sich Fantasy darum bemüht, eine Stimmung zu erzeugen, die das Publikum nicht einfach nur in eine andere Welt versetzt. Das tut die Spionageerzählung auch, wenn sie die Zuschauer mit Rollo Martins das Nachkriegs-Wien nach Harry Lime durchsuchen lässt. Es geht vielmehr darum, die Leserinnen und Zuschauer in eine Welt zu versetzen, die mit einem faktischen, transzendentalen Überbau ausgestattet ist und die so das Bedürfnis nach Transzendenz und metaphysischer Wirklichkeit bedient, wenn auch nur mehr als Spiel und Experiment. Fantasy, so könnte man auch sagen, ist eine mythische Erzählung, an die niemand glaubt und nie jemand geglaubt hat. Fantasy nimmt Mythen, Sagen und Märchenstoffe begierig auf und transformiert sie, um zu unterhalten und um zu spekulieren. Unterhaltsam sind diese Stoffe schon aus dem Grund, dass sie sich in Tausenden von Jahren als Themen bewährt haben. So viele Themen, die das Publikum bewegen, gibt es ja gar nicht. Liebe, Freundschaft, Verrat, Mut, Feigheit, Spannung, Abenteuer, Neugier. Alles endlos oft thematisiert, aber die überlieferten Stoffe haben bewiesen, dass sie interessant sind. Sonst wären sie nicht überliefert worden. Also rein damit in die Fantasy. Und zum Spekulieren, zur Frage, was wäre, wenn, lädt die Fantasy wie kein zweites Genre ein, denn sie bietet unendliche Möglichkeiten, Fragen und Situationen durchzuspielen. Da aber die Fantasy in erster Linie eine Erscheinung der Moderne ist, einer Zeit, in der die weißen Flecken des Nichtwissens ziemlich zusammengeschrumpft sind und zumindest keinen Platz mehr für den Glauben an Zauberer und Drachen lassen, ist sie nur mehr Spiel mit dem Übernatürlichen. Doch auch das Spiel, oftmals gerade das Spiel, vermag es, das Bewusstsein gewaltig zu erweitern und den Blick auf die Dinge, wie sie sind, zu schärfen. Soweit sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mythos, Sage, Märchen und Fantasy knapp zusammengefasst. Nur ein wichtiger Punkt fehlt noch. Die vier Genres oder Erzählformen haben nämlich noch eine weitere, ganz wichtige Gemeinsamkeit. Eine Gemeinsamkeit, die sie übrigens mit der Fabel, der noch gar nicht genannten Legende, mit der Science Fiction und mit dem Horror teilen. Eines nämlich haben all diese Spielarten der fantastischen Literatur gemein. Sie sind gar keine fantastische Literatur. All die Drachen, Götter und Dämonen, alle bösen Wölfe, Zombies, Raumschiffe und Todessterne, alle Heiligen und alle Teufel sind doch nichts anderes als Facetten des Menschen. Nirgendwo ist das besser ausgedrückt als in einem grundlegenden Aufsatz der Fantasy- und Science-Fiction-Autorin Ursula K. Le Guin, die einmal gesagt hat: Realismus ist vielleicht die am wenigsten angemessene Form, um die unglaublichen Umstände unserer realen Existenz zu porträtieren. Ein Wissenschaftler, der in seinem Labor ein Monster erschafft, ein Bibliothekar in der Bibliothek von Babel, ein Zauberer, der beim Sprechen eines Zauberspruchs versagt, ein Raumschiff, das auf seinem Weg nach Alpha Centauri verschollen geht. All diese Dinge sind präzise und fundamentale Metaphern für die menschliche Existenzweise. Der fantastische Erzähler, ob er nun Archetypen aus den Mythen oder jüngeren Archetypen aus Wissenschaft und Technik zitiert, der spricht nicht weniger ernsthaft als jeder Soziologe. und manchmal sehr viel deutlicher. Fantastische Literatur dreht sich um das menschliche Leben, darum, wie es gelebt wird, wie es gelebt werden könnte, wie es gelebt werden sollte. Ich danke euch ganz herzlich. Fragen, Anmerkungen, Hinweise, immer willkommen.
Bitte. Eine Einordnung von Science Fiction als nicht metaphysisch. Also ich würde das auch eher wie Horror als teils sehen. Mhm. Weil so eine Geschichte wie Star Wars beispielsweise könnte man mit wenigen Handgriffen auch auf eine Fantasy-Geschichte umschreiben. Mhm. Weil anstatt Laserschwerter gibt es halt normale Schwerter und jede Ritter ist halt ein anderer Ritterort. Mhm. Also ich denke nicht, dass man Science Fiction ist ein weites Feld. Ich denke nicht, dass man es allein als nicht metaphysisch einordnen kann.
Ja, wie gesagt, es gibt große Überschneidungen, aber gerade Star Wars ist für mich Fantasy. Star Wars hat für mich nichts mit Science Fiction zu tun. Da ist diese wissenschaftliche Fiktion ist da nämlich überhaupt nicht drin. Das ist ein Rittermärchen mit Laserschwertern. Aber das ist schon fast die einzige Technik. Ne? Also der gesamte Überbau, das hängt ja alles von dem Kampf gut gegen böse ab und von den Mitochondria, wie auch immer, ne? Diese Dinge, die da rumschwirren und die den Zugriff auf die Macht gestatten. Also das ist für mich keine Fantasy. Aber du hast völlig recht, das ist oftmals schwierig zu trennen.
Bitte. Wenn wir uns jetzt eh einig sind, dass Star Wars eine Fantasy-Geschichte ist, was wäre dann eine wirkliche Science-Fiction-Geschichte, die man solche auch benennen kann, die es keine Fantasy hat?
2001. Hat auch so ein merkwürdiges, unbestimmbares Element am Anfang und am Ende, ja. Aber sonst denke ich 2001, das fällt mir noch ein, ganz viel in Star Trek, obwohl auch es in Star Trek immer wieder Ausflüge ins Fantastische gibt, besonders bei DS9, die Wurmloch-Propheten und dieser Gesamt, da geht es sehr ins Metaphysische, aber zum Beispiel Voyager ist, fällt mir jetzt überhaupt nichts Metaphysisches ein. Und echtes Science-Fiction, natürlich die berühmten Klassiker von Asimov, die Robotergeschichten, da ist überhaupt nichts Metaphysisches drin. Das ist reine technische und soziologische Spekulation. Ne? Die Soziologie ist da viel wichtiger als die Technik. Heinlein hat hauptsächlich meine Science-Fiction geschrieben und so weiter. Also gibt einige, man kann einige benennen, wo es ganz klar ist.
Also, um nochmal auf Ihre letzte Folie, oder eine Ihrer letzten Folien zurückzukommen. Gibt es denn fantastische Fantasy-Literatur? Und wenn ja, kennen Sie Beispiele? Und was sind die wesentlichen Elemente von fantastischer Fantasy-Literatur? Sie haben ja gesagt, Fantasy ist nicht fantastisch. Jetzt
Ach so.
Die Frage, gibt es denn Fantasy-Literatur, die sich mit fantastischen Elementen beschäftigt, sagen wir mal, nicht aus dem menschlichen, zwischenmenschlichen...
Dann ist diese Folie vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt, besonders wenn man den Legend weglässt. Alle Fantasy-Literatur ist fantastisch. Bloß alle fantastische Literatur, will ich hiermit provokativ sagen, ist in Wirklichkeit gar nicht etwas Fantastisches, das von Göttern und der Überwelt und Zauberei erzählt. Die erzählen zwar alle davon, aber diese Motive beziehen sich immer auf den Menschen. Und das ist eben, was Legend hier meint. Das sind alles Metaphern. Wenn ein Zauberer beim Sprechen eines Zauberspruchs versagt, dann steht das für einen ambitionierten Menschen, der mit einem bestimmten Projekt scheitert und die Folgen, die sich daraus ergeben. Und so weiter. Und all diese anderen Beispiele. Und in diesem Sinne ist fantastische Literatur nicht fantastisch, weil sie sich eben ganz auf den Menschen bezieht und auf das Menschliche. Das meinte ich damit. Aber alle Fantasy ist fantastische Literatur. Das ist auch ganz integraler Bestandteil meiner Definition, dass Fantasy sich eben immer aufs Übernatürliche, aufs Metaphysische bezieht.
Aber immer Probleme des Menschen beschreibt.
Ja. Es gibt sicherlich Fantasy, die mit reinem Unterhaltungsanspruch geschrieben wird und überhaupt keine Sachen
problematisieren will, sondern einfach nur spannende Geschichten erzählen will oder verkaufen. Aber auch das, diese Unterhaltungsfunktion kommt ja nur zustande, weil es eben die Verbindung zu uns Menschen gibt. Weil das eben Sachen sind, in die man sich reinversetzen kann, die etwas Menschliches erzählen. Und dann gibt es eben die Fantasy-Literatur, die etwas vermitteln will, die belehren will oder die Weltanschauungen transportieren will. Die benutzt das dann ganz bewusst. Irgendwelche Zauberer, die eine ganze Welt unterdrücken wollen. Das kann man ja als politische Metapher nehmen. Oder auch so lesen, selbst wenn es der Autor gar nicht gewollt hat. So ist zum Beispiel Herr der Ringe in Zeiten des Kommunismus in den kommunistischen Staaten Osteuropas als Befreiungsliteratur gelesen worden. Die haben Sauron ganz klar mit Brezhnev gleichgesetzt.
Bitte sehr. Haben Sie eine Theorie, wie es dazu kommen kann, dass verschiedene Elemente in verschiedenen Kontinenten ungefähr zur gleichen Zeit entstanden sind? Wie zum Beispiel jetzt die Drachen in Europa und in Asien?
Ich denke, das sind einfach Sachen, die Menschen, egal wo sie wohnen, bewegen die gleichen Dinge und sie kommen dann auf die gleichen Ideen. Und Tiere, die fantastische Tiere, die werden einfach dem Tierreich entlehnt und bis auf einige Ausnahmen gibt es ja die meisten Tiere oder Tierarten, die ähnlich aufgebaut sind, also Raubkatzen zum Beispiel oder Echsen, Reptilien auf allen Kontinenten. Und dann ist es ein leichtes, das einfach zu überhöhen und dem Löwen oder dem Tiger ein paar Flügel anzudichten und dann ist das ein Greif oder aus der Echse einen Drachen zu machen. Es wird spekuliert, dass die Knochenfunde von Dinosauriern vielleicht auch dazu angeregt haben. Das überzeugt mich nicht so ganz, weil ich glaube, dass man so einfach nicht über diese Knochen stolpert. Das bedarf ja doch ziemlich intensiver paläontologischer Forschung. Aber allein schon, dass da ein Varan ist hier oder ein Gila-Monster in Mittelamerika, es ist einfach, das Gila-Monster, das so groß ist, auf 10 Meter aufzublasen in der Geschichte und schon hat man einen Drachen. Und so entstehen diese Bilder zeitgleich oder nahezu zeitgleich auf allen Kontinenten und in allen Gesellschaften. Dann danke ich ganz herzlich.
Also, wer Interesse hat, hier ist nochmal der Einzige.
Würde mich freuen.